Update verfügbar. Ein Podcast des BSI für Sicherheit im digitalen Alltag.
Mit Ute Lange
und Michael Münz.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hattet ihr einen schönen Urlaub? Unsere Tipps aus der letzten Folge haben hoffentlich dazu beigetragen, dass euch dabei keine Daten verloren gegangen sind.
Und wir ziehen gleich von einem Sommerhighlight, Urlaub, zum nächsten Sommerhighlight, der Gamescom. Die öffnet auch dieses Jahr wieder ihre Tore in Köln und ist der internationale Treffpunkt für alle, die digital spielen.
Und wie immer haben wir hier bei Update verfügbar gute und hilfreiche Tipps, wie ihr an der Konsole, am PC oder auch online sicher bleibt, wenn ihr spielt.
Insbesondere Eltern sollten dranbleiben, denn wir haben die Expertin für den Jugendschutz dabei. An ihr und ihrer Organisation kommt niemand vorbei, der in Deutschland ein Spiel veröffentlichen will. Und von ihr erfahrt ihr auch, was ihr genau tun könnt, um eure Kinder in der digitalen Spielewelt zu begleiten.
Wir beide, Michael und ich, wissen, dass Sie und Ihr Team gerade noch dabei sind, mehrere hundert Spiele zu prüfen, bevor auch sie zur Gamescom fahren kann. Warum das so ist, das verrät sie uns gleich. Vielen Dank, dass du dir trotzdem Zeit für einen Besuch hier bei uns im Podcast nimmst, Elisabeth. Herzlich willkommen, Elisabeth Secker.
Ja, hallo, schön euch zu hören.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst, schön, dass du da bist. Wir haben es schon gesagt, du bzw. deine Organisation prüft Computerspiele. Du bist Geschäftsführerin der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle USK und magst uns vielleicht erstmal kurz erläutern, was euer Auftrag ist.
Ja, sehr gerne. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle USK ist die zuständige Stelle für die Prüfung von digitalen Spielen in Deutschland. Das heißt, wir kümmern uns um den Jugendschutz bei digitalen Spielen. Jugendschutz ist deswegen so wichtig, weil Kinder und Jugendliche natürlich besonders schutzbedürftig sind und gerade in der digitalen Welt viel Begleitung und Unterstützung und Schutz benötigen.
Ja, euch gibt's jetzt schon seit 30 Jahren, haben wir erfahren. Inwiefern wurde euer Auftrag und damit auch eure Aufgaben in der Zeit verändert? Also die digitale Welt hat sich ja auch total verändert, seit ihr gegründet wurde.
Ja, absolut. Die Medienlandschaft hat sich in 30 Jahren natürlich grundlegend gewandelt. Gleichzeitig hat sich die USK natürlich auch in ihrer Geschichte sehr stark verändert. Angefangen hat das Ganze mit 2 bis 3 Menschen, die sich gedacht haben, es wäre wichtig, entsprechend auch eine Spiele-Selbstkontrolle zu gründen, Altersfreigaben auch für Spiele zu haben. Zuvor gab es das ja nur für Filme. Am Anfang waren die Altersfreigaben auch ganz freiwillig. Seit 2003 gibt es aber ein Gesetz, das Jugendschutzgesetz des Bundes, dass diese Altersfreigaben auch verpflichtend gesetzlich vorgeschrieben hat. Und seitdem ist sogar der Staat am Verfahren beteiligt. Und nicht nur die USK selber hat sich natürlich weiterentwickelt. Wir sind mittlerweile 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben circa 10 Spieletesterinnen und Tester. Wir haben rund 50 Jugendschutzsachverständige, die bei uns mit an Bord sind und die Spiele prüfen. Und gleichzeitig hat sich natürlich auch die Spruchpraxis, also die Entscheidungen, die über die Jahre getroffen wurden, anhand der Medienrealität nochmal entsprechend entwickelt und verändert.
Stellen wir uns doch mal vor, ich hätte ein Spiel entwickelt und würde das in Deutschland gerne auf den Markt bringen und weiß, ich komme an euch nicht vorbei. Was muss ich tun und was macht ihr dann, damit mein Spiel am Ende auf den Markt kommt?
Ja, also erstmal ist es in Deutschland verpflichtend, Spiele, die an Minderjährige verkauft werden sollen, also im klassischen Handel, aber auch in der Öffentlichkeit gezeigt werden, die entsprechend der USK zur Prüfung vorzulegen. Bei uns kommt ein Spiel erstmal an. Wir gucken uns entsprechend im Testbereich das Spiel auf seine Spielqualität an, bereiten die Prüfung vor. Spieletesterinnen und Tester spielen dieses Spiel entsprechend durch, schreiben Prüf- und Testbericht und präsentieren dieses Spiel dann entsprechend einem unabhängigen Prüfgremium, bestehend aus Jugendschutz-Sachverständigen. Die kommen zum Beispiel aus der Kinder- und Jugendhilfe, es sind MedienpädagogInnen oder auch MedienpsychologInnen. Also das haben wir wirklich ein breites Spektrum auch enthalten an Menschen, die sich ganz besonders gut mit Kindern, Jugendlichen und Wirkungsweisen von Medien auskennen. Und ja, dann wird erstmal diskutiert. Also die Altersfreigabe wird diskutiert anhand der Präsentation. Und eine Altersfreigabe wird dem staatlichen Vertreter, der auch mit am Verfahren beteiligt ist, empfohlen. Der kann die dann übernehmen und daraus wird dann so ein richtiger staatlicher Verwaltungsakt, also ein behördliches Siegel, wenn man so will. Und das wird dann eben entsprechend übernommen und auf den Verpackungen angezeigt. Wir als USK kümmern uns um die Organisation, den reibungslosen Ablauf hinter den Sitzungen und entsprechend auch die Mitteilung an den Anbieter, was es denn geworden ist.
Ich muss noch einmal schnell nachfragen, bei staatlicher Verwaltungsakt war in meiner Vorstellung die Zeitachse für so einen Prozess also relativ lang geworden, gedanklich. Auf wie viel Zeit muss ich mich denn als Spieleentwickler tatsächlich einstellen?
Das kommt ganz drauf an, wie viel Zeit der Spieleentwickler noch hat. Wir haben aber also das maximale Verfahren dauert bei uns 20 Werktage. Also ein Normalverfahren. Es kann natürlich auch immer wieder mal vorkommen, dass gegen eine Entscheidung Einspruch eingelegt wird. Dann kann es nochmal zu einem zweiten oder sogar zu einem dritten Verfahren kommen. So ein drittes Verfahren, das nennt sich Appellationsverfahren. Das kommt bei uns aber nur so 2 bis 3 Mal im Jahr vor. Also eigentlich ist so zwischen 2 bis 3 Wochen so ein Prüfverfahren auch abgeschlossen.
Aber vor dem Verwaltungsakt kommt ja das Vergnügen. Du hast gesagt, ihr habt Spieletester und Testerinnen. Das finde ich übrigens eine sehr spannende Berufsbezeichnung. Nach was suchen die denn, also wenn die spielen? Also was für Kriterien prüfen die da ab?
Also bei uns heißt sozusagen, wir zocken für den Jugendschutz. Das ist schon mal was ganz Schönes. Tatsächlich ist es so, die Spieletesterinnen und Tester prüfen nicht selbst die Spiele, sondern beurteilen tun es dann die Gutachterinnen und Gutachter. Aber es gibt natürlich auch Kriterien, nach deren sozusagen entsprechend auch Spiele eingestuft werden. Wir nennen das bei der USK Leitkriterien und gucken uns insbesondere an, welche Aspekte in einem Spiel die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen können. Also darum geht's, dass wir uns entsprechend Aspekte angucken, die gegebenenfalls ein gesundes Aufwachsen mit dem Medium, die dem eben entsprechend entgegenstehen. Bei den Kriterien ist es so, dass die auf Basis der wissenschaftlichen Forschung zusammengestellt sind, entsprechend auch immer wieder evaluiert und erweitert werden. Bei uns legt das der Beirat der USK fest, der entsprechend auch sich zusammensetzt aus plural gesellschaftlichen Gruppen. Und dann wird, wie gesagt, beispielsweise die Atmosphäre eines Spiels einbezogen und beurteilt, Inhaltsaspekte wie Gewalt, also wie viel Gewalt ist in einem Spiel, ist die Darstellung von sexuellen Inhalten, wie hoch ist der Handlungsdruck, also wie schnell muss ich mich im Spiel bewegen, kann das vielleicht Kinder und Jugendliche überfordern, was ängstigt vielleicht in einem Spiel. Also all diese inhaltlichen Aspekte spielen da eine Rolle.
Jetzt kann ich mir das für ein Spiel auch total gut vorstellen. Also ich, keine Ahnung, es ist ein Rollenspiel, ich muss bestimmte Sachen erledigen, um weiterzukommen im Spiel. Aber mittlerweile haben Spiele ja auch oft noch andere Facetten, wie zum Beispiel Kommunikation mit anderen Nutzern oder auch die Vernetzung oder auch Käufe, die ich in so einem Spiel machen kann. Also guckt ihr euch das auch an?
Ja, tatsächlich, das war die größte Veränderung in den gesamten, letzten 20 Jahren, die USK durchlaufen hat. Und zwar haben wir seit 2021 ein angepasstes Jugendschutzgesetz des Bundes und genau solche Aspekte wie Kauf- oder Kommunikationsmöglichkeiten, aber auch glücksspielähnliche Mechanismen sollen oder werden jetzt auch bei der Altersfreigabe berücksichtigt. Und das ist insofern ganz spannend, weil wir haben ja auch vorher schon dazu gesprochen, wie sich Spiele verändert haben. Spiele haben mittlerweile auch sehr viel Möglichkeiten, entsprechend zu chatten mit anderen, zu kommunizieren oder monetarisieren sich heute auch ganz anders als früher. Und insofern ist es wichtig, diese Aspekte im Jugendschutz auch im Blick zu haben. Und genau das gucken wir uns bei der Altersfreigabe auch an.
Nochmal zu den Spielen, die ihr so prüft. Also wir hatten ja eingangs gesagt, ihr prüft jetzt noch mehrere hundert. Da kannst du ja vielleicht auch noch was zu sagen, warum sich das so kurz vor der Gamescom jetzt bei euch staut. Aber welche Art von Spielen? Also Online-Spiele, die ich an der Konsole spiele, aber es gibt ja mittlerweile auch ganz viele browserbasierte oder Mobile-Gaming-Spiele. Ne? Da haben wir hier im Podcast auch schon mal kurz drüber gesprochen. Fällt das auch unter eure Verantwortung? Also habt ihr da jede Sorte von digitalen Spielen, für die ihr verantwortlich seid?
Also für die USK war schon lange klar, dass es nicht nur physische Spiele gibt. Das hat sich auch in den letzten Jahren schon ganz stark abgezeichnet. Deswegen sind wir da auch frühzeitig aktiv geworden, gemeinsam mit anderen Rating-Institutionen weltweit und sind ein Gründungspartner der International Age Rating Coalition. Und was wir da machen, ist genau das, Ute, was du gerade angesprochen hast, nämlich Kennzeichnungen auch für Online-Spieleplattformen bereitzustellen. Und das machen wir über das sogenannte IARC-System. Genau aus dem Grund, weil Spiele natürlich immer mehr online vertrieben werden. Wir wissen auch, dass Kinder und Jugendliche vor allem zunehmend mobile Spiele-Apps spielen. Und da sind wir beispielsweise auch im Google Play Store vertreten mit unseren Kennzeichen oder im Nintendo eShop, auf der Xbox, auf der PlayStation und auf vielen weiteren bekannten Spieleplattformen.
Schaut ihr euch mittlerweile auch Hardware an, weil letztendlich gibt es ja auch so viele verschiedene Plattformen mit so vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, da auch zu spielen. Ist Hardware jetzt auch bei euch mit reingerutscht?
Ja, tatsächlich ist das ein Bereich, den die USK auch abdecken kann. Wir haben in Deutschland einfach ein ganz besonders hohes Jugendschutzniveau und sehr spezifische Jugendschutzregulierung. Und da haben wir die Möglichkeit, als anerkannte Selbstkontrolleinrichtung auch, wir nennen das im Fachjargon, geschlossene Jugendschutzprogramme, also Jugendschutzeinstellungen auf den Konsolen, uns auch näher anzugucken. Das haben wir zum Beispiel gemacht auf verschiedenen Konsolen, prüfen die dann auf Herz und Nieren, arbeiten da aber auch sehr intensiv mit SpieleanbieterInnen zusammen, gucken uns entsprechend an, welche Verbesserungen sind da notwendig, und dann durchlaufen solche Konsolen auch so einen richtigen Anerkennungsprozess und werden dann sozusagen als nach dem deutschen Jugendschutz gültige, anerkannte Spielekonsolen dann auch entsprechend zertifiziert.
Das ist ein super Stichwort, weil wir haben ja vor allen Dingen auch Eltern im Blick mit dieser Ausgabe, die ja oft verantwortlich sind für den Kauf und die Einrichtung solcher Spielkonsolen. Hast du da ein paar Tipps? Also auf was sollte ich achten, wenn ich jetzt demnächst jemand was zum Geburtstag oder Weihnachten kommt ja wieder schenken möchte, und bevor dann losgespielt wird, soll alles richtig eingestellt sein?
Also das ist wirklich elementar, dass wir sagen, liebe Eltern, wenn ihr eurem Kind, Jugendlichen, Neffen, wem auch immer, entsprechende Spielekonsole schenkt, erstmal großartig, weil ich glaube, Spielen macht ganz viel Spaß. Und für Kinder und Jugendliche ist es die mit mittlerweile auch eine der wichtigsten Freizeitaktivitäten geworden. Insofern schönes Medium. Aber natürlich guckt auch auf die Einstellungen. Am besten ist es, man richtet wirklich mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam die Spielekonsole ein. Bei vielen Konsolen funktioniert das so, dass ich direkt am Anfang auch nach den Jugendschutzeinstellungen gefragt werde. Ich kann entsprechend konfigurieren, für welches Alter will ich denn die Spielekonsole einstellen. Also welche Spiele darf mein Kind spielen? Darf mit anderen kommuniziert werden? Wie beschränke ich zum Beispiel die Käufe? Lasse ich Käufe zu? Und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Möglichkeiten für Eltern, das Spielverhalten einfach der Kinder zu begleiten.
Das sind ja jetzt aber, also wir haben ja gesehen, dass ihr ja nicht nur Siegel klebt auf oder Zertifikate oder wie heißt es eigentlich bei euch? Das Kennzeichen, dass ihr es geguckt habt?
Die Altersfreigaben. Ja.
Okay, also ihr macht ja nicht nur die Altersfreigabe auf das Spiel oder auf die Konsole, und damit ist euer Job getan. Wir haben gesehen, dass ihr ja auch selber noch digitale Möglichkeiten nutzt, um mit den Eltern noch in Kontakt zu gehen. Ihr macht so digitale Elternsprechtage oder Sprechabende. Wie ist das da? Wie seid ihr auf die Idee gekommen und was macht ihr genau dann an Angebot an Eltern?
Also wir machen einen digitalen Elternabend auf regelmäßiger Basis, wo wir Eltern informieren, was muss ich eigentlich über Spiele wissen? Wie finde ich zum Beispiel auch die geeigneten Spiele für mein Kind und so weiter und so fort? Das ist deswegen so wichtig, weil Jugendmedienschutz natürlich nur funktioniert, wenn die Eltern aktiv daran beteiligt sind. Man kann natürlich viel über die Spieleanbieter regulieren, auch der Staat kann entsprechend den Jugendschutz meistern, aber es geht nur in der Verantwortungsgemeinschaft mit Eltern zusammen, und deswegen haben wir als USK einfach den Bedarf gesehen und auch mit Eltern uns unterhalten, was wünschen die sich, und entsprechend so haben wir auch in der Corona-Zeit dann die digitalen Elternabende uns sozusagen neu ausgedacht beziehungsweise entwickelt, einfach als Online-Format, wo Eltern auch mal nach Feierabend, wenn die Kinder im Bett sind, schon mal zugucken können, bei uns zuhören können und sich über aktuelle Themen im Gaming unterhalten. Und da machen wir eine große Bandbreite an Themen.
Das ist auch nochmal ein schönes Stichwort. Warum sollten Eltern denn so ein starkes Auge da drauf haben? Also was sind so Risiken, denen Kinder und Jugendliche begegnen können, wenn sie eigentlich was ganz Harmloses machen wollen? Nämlich Spaß mit Freunden und Freundinnen. Du hast ja gesagt, Spielen ist super, finde ich auch. Was sind so Aspekte, die man ein bisschen mehr im Blick haben sollte, wenn man das mit Kindern bespricht?
Also es ist natürlich immer ganz abhängig vom jeweiligen Spiel, also was genau gespielt wird. Da gibt es ja auch viele Unterschiede. Wir haben ja auch bei Spielen so eine große Bandbreite, wie wir sie auch beim Buch oder Film kennen. Also insofern müssen wir erstmal uns angucken, um welches Spiel geht's denn eigentlich, und dann entsprechend uns angucken, welche Jugendschutzeinstellungen können Eltern vornehmen. Wenn zum Beispiel Games auch Kommunikationsmöglichkeiten, also die Möglichkeit auch mit anderen sich zu unterhalten, über das Spiel zu kommunizieren, bieten, kann es natürlich immer auch vorkommen, so wie im realen Leben, dass Kinder und Jugendliche mit Cybermobbing in Berührung kommen oder sogar bis hin zum Grooming. Deswegen sind die Vorsorgemaßnahmen so wichtig. Also gerade die Einstellungsmöglichkeiten, dass Kinder nicht mit Fremden chatten können, dass entsprechend nur Freunde zugelassen werden zum Spielen. Und wie gesagt, da bietet sozusagen das, sag ich mal, das Spiel auch einige Möglichkeiten, zum Beispiel andere Userinnen oder User zu blockieren, zu melden, damit es eben nicht zu ungewollten Anfragen kommt.
Und umgekehrt, was sind denn die Fragen, die Eltern an euch haben? Also deckt sich das mit dem, was so bei euch die Themen sind, oder habt ihr auch über so Elternabende auch mitbekommen, dass es noch ganz andere Fragen gibt, die ihr vielleicht auch noch ein bisschen intensiver behandeln müsstet?
Also ich glaube, die Dauerbrennerfrage ist, wie viel Spielzeit ist eigentlich okay? Das beschäftigt Eltern wirklich mit am meisten. Und wie funktionieren zum Beispiel Käufe in Spielen? Auch das ist immer wieder mal ein Thema. Aber natürlich auch ganz praktische Tipps. Also wie mache ich das denn mit Kindern und Jugendlichen? Man muss auch bei Spielen natürlich immer wissen, um was für ein Spiel handelt es sich denn? Ne? Bei einer Spielzeit, die kann ich auch auf der Konsole toll einstellen, aber wenn ich zum Beispiel ein rundenbasiertes Spiel habe, wo eine Spielrunde 20 Minuten dauert, dann kann ich zum Beispiel eher aushandeln, weißt du was, heute darfst du 2 Runden spielen, dann ist Schluss, und dann kann man sozusagen auch viel besser mit den Kindern ins Gespräch kommen und Konflikte vermeiden. Wir kennen das ja, da kommt immer noch mal die Frage nach und jetzt noch eine, deswegen kann sich zum Beispiel auch anbieten, wie gesagt, auch sowas wie ein wöchentliches Zeitbudget zu vereinbaren, dass man sagt, du hast so und so viel Credits, und wenn die aufgebraucht sind, dann ist dein wöchentliches Zeitbudget aufgebraucht. Das gibt Kindern und Jugendlichen, die dann so, oder vor allem älteren Kindern, sage ich jetzt mal, die natürlich auch schon in der Lage sind, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen und das auch wollen, dann entsprechend auch Möglichkeiten, sich das selber einzuteilen. Und solche Tipps geben wir dann auch allen Eltern natürlich weiter.
Ja, ich habe für einen Moment gedacht, wir könnten hier die Fragen aller Fragen in allen Elternhaushalten jetzt irgendwie klären mit einer so und so viel Minuten Antwort, aber die gibt es einfach gar nicht. Man muss tatsächlich gucken, was ist es für ein Spiel. Auch das Alter der Kinder spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, und auch die Art des Spiels, ne, bei der Beurteilung, wie viel Zeit eigentlich die richtige Zeit zum Spielen ist.
Absolut. Also es gibt natürlich schon so Faustregeln, 10 Minuten sozusagen Spielzeit pro Jahresalter des Kindes. Also ein Kind, das 6 Jahre alt ist, 60 Minuten am Tag. So, das sind so die Faustregeln, aber jedes Kind ist natürlich individuell unterschiedlich. Insofern ist es natürlich auch die Entscheidung der Eltern wieder, wie man damit umgeht.
Und dann gibt's ja aber noch andere Aspekte. Wir haben das schon so am Rande gestreift, kaufen etc. pp. Und dann ist uns in der Recherche für diese Folge ein Begriff Dark Patterns untergekommen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen. Was sind denn für Mechanismen, ich sag mal, auf der Spieleherstellerseite, die wir auch im Blick haben sollten, ne? Wo wir vielleicht auch ein Gespräch drüber führen sollten, dass wir nicht dauernd neue Sachen kaufen wollen, weil das jetzt im Spiel angeboten wird. Oder vielleicht gibt's ja auch noch ganz andere Dinge, die einem da begegnen können, die man aber vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick erkennt.
Also Dark Patterns ist aktuell ja ein sehr viel diskutierter und oft genannter Begriff. Tatsächlich ist es aber so, dass es noch gar nicht abschließend definiert ist, was eigentlich genau damit gemeint ist. Gleichzeitig ist es so, dass das neue Jugendschutzgesetz uns genau diesen Auftrag auch gegeben hat, nämlich zu gucken, welche Methoden werden denn in Spielen eingesetzt, die vielleicht auch die Selbstregulationsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen angreifen oder entsprechend beeinträchtigen können, weil natürlich die Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen noch nicht so ausgereift ist. Was gucken sich unsere Gremien da an? Gibt es vielleicht zum Beispiel Mechanismen, die zum Vielspielen anregen? Da muss man natürlich auch immer noch mal unterscheiden, was ist gutes Game Design, also wo macht das Spiel einfach Spaß, und natürlich ist es cool, das Spiel entsprechend dann auch irgendwie weiterzuspielen, und wo sind dann wirklich Unterscheidungen zu manipulativen Design-Entscheidungen? Was sozusagen uns in den Gremien auch immer wieder unterkommt, sind sozusagen Push-Nachrichten, wo das dann irgendwie zum Beispiel so, dein Pony stirbt, wenn du jetzt nicht entsprechend die Karotte irgendwie innerhalb der nächsten 60 Minuten fütterst. Solche Themen kommen entsprechend vor und werden dann auch im Jugendschutz mit einbezogen, mit entsprechenden Hinweisen versehen. Das ist jetzt auch ein ganz neuer, auch für Eltern sehr spannender Aspekt. Bei Spielen vergeben wir auch entsprechende Zusatzhinweise, zum Beispiel Druck zum Vielspielen oder erhöhte Kaufanreize, damit Eltern sehr schnell darauf aufmerksam werden, dass entsprechend auch diese Themen in solchen Spielen enthalten sein können.
Ich würde gern noch einmal zu sprechen kommen auf das, was Kinder dann letztendlich kaufen. Schaut ihr euch auch an, dass solche Sachen dann auch sicher sind? Also die investieren ja im Zweifel ihr Taschengeld für Lootboxen, für Werkzeuge oder eben Karotten, wie du auch schon im Beispiel vorhin gesagt hast.
Lootboxen sind In-Game-Käufe. Damit kann man sein Inventar oder seinen Charakter ergänzen. Allerdings muss man erst bezahlen, bevor man erfährt, was in der Box ist. Mehr dazu und warum Lootboxen auch umstritten sind, findet ihr in unserer Folge 12, die wir euch in den Shownotes verlinkt haben.
Ist auch diese technische Absicherung, ist das etwas, was ihr euch auch anguckt?
Also wir gucken uns, und das steht auch im gesetzlichen Auftrag drin, wir gucken uns sozusagen die Vorsorgemaßnahmen der Anbieter an. Also was tut eigentlich der Anbieter dafür, um Kinder und Jugendliche zu schützen? Sind beispielsweise Käufe beschränkbar? Also können Eltern selber einstellen, dass Kinder und Jugendliche dann keine ungewollten Ausgaben tätigen? Kann es zum Beispiel auch durch eine spezielle Kindersicherung oder Autorisierung des Kinderkontos, ist da sichergestellt, dass zum Beispiel keine Lootboxen erworben werden können. Also all die Aspekte spielen entsprechend eine Rolle. Und je nachdem, wie gut diese Vorsorgemaßnahmen sind, können die Altersfreigaben entsprechend in einem Mittelmaß sein. Bei Kauffunktionen oder zum Beispiel auch Lootboxen haben wir eine Mindestaltersfreigabe, die derzeit bei einer USK 12 liegt. Wenn gar keine Vorsorgemaßnahmen vorhanden sind, die zum Beispiel davor schützen, Lootboxen zu kaufen oder auch da entsprechend ein Ausgabenlimit dahinter steckt, dann sind wir eher bei einer Altersfreigabe von der USK 16. Also das gucken wir uns tatsächlich sehr genau an und wie gesagt auch wird auch, wie gesagt, gekennzeichnet mit den Zusatzhinweisen.
Nun sprechen wir ja so anlässlich der Gamescom in Köln. Wir haben ja eingangs schon gesagt, dass du dich demnächst auch auf den Weg machen kannst, aber du und dein Team, ihr habt vorher noch so eine kleine Herkulesaufgabe vor euch. Warum denn überhaupt? Also was ist eure Rolle bei der Gamescom und warum habt ihr da so einen Berg von Spielen, die ihr jetzt noch abspielen müsst, damit ihr los könnt?
Also wir sind Jugendschutzpartnerin der Gamescom und die Gamescom ist ja das weltweit größte Spiele-Event. Darauf freuen wir uns. Das ist auch immer für uns ein ganz besonderes Highlight. Uns ist ganz besonders wichtig, dass das Event familienfreundlich bleibt. Deswegen werden alle Spiele, die dort öffentlich gezeigt werden, einmal durch die USK geprüft. Und wie das immer so ist, man hat eine Deadline. Bis dahin können Spiele eingereicht werden und zur Deadline kommen natürlich nochmal ganz besonders viele Spiele. Das kennt man aus anderen Bereichen ja auch. Insofern ist natürlich die Woche vor der Gamescom auch nochmal ganz wichtig. Ich sitze jetzt hier in der USK, parallel wird in zwei unterschiedlichen Räumen ganz intensiv noch geprüft. Ich habe auch den Prüfplan für heute schon gesehen, also da steht noch einiges auf dem Zettel. Da sind wir jetzt intensiv dran und dann kann es eigentlich auch schon losgehen nächste Woche mit der Gamescom.
Und anhand der Spiele, die ihr prüft, kannst du schon sagen, was uns jetzt die nächsten Monate an Veröffentlichungen erwartet? Und gibt es da vielleicht so einen Trend, den ihr schon erkennen könnt?
Ja, was die nächsten Monate erscheint, das ist ein großes Staatsgeheimnis, sage ich jetzt mal. Nein, wir sind natürlich bei der USK unter strengen NDAs. Auf uns können sich die Spieleanbieter natürlich verlassen. Da hängen ja auch Marketingpläne mit dran. Das heißt, alles, was in unsere Räume kommt, ist unter Verschluss. Und da darf ich natürlich nicht drüber sprechen. Aber natürlich ist es so, dass im Gaming ganz viele neue spannende Spiele auf uns warten und da kann man sich dann überraschen lassen.
Schade, jetzt haben wir gedacht, wir können dir was entlocken. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass Gaming auch so eine ganz schöne Angelegenheit hat, ne? Um da nochmal die Kurve zu kriegen. Was sind denn aus eurer Sicht so die positiven Aspekte des Gamings, also was ihr euren Eltern vielleicht auch in den Elternabenden mitgebt, damit jetzt nicht alle verschreckt sagen, oh Gott, nee, das will ich nicht, wir lassen das jetzt, weil da ist ja auch ganz viel Lernfähigkeit und Perspektive drin in solchen Spielen?
Also man muss einfach sehen, Games machen Spaß und haben großen Entertainment-Faktor. Das ist ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig fördern Games natürlich auch Problemlösungskompetenzen. Es ist ein interaktives Medium. Das heißt, ich kann selber tätig werden und entsprechend auch eine eigene Kompetenz entwickeln, was gerade für Kinder und Jugendliche auch so eine Art Selbstwirksamkeitserlebnis, nennen wir das, was auch ganz eine schöne Erfahrung ist. Ich kann in fremde Welten eintauchen. Ich kann entsprechend auch Protagonist, Protagonistin werden in verschiedenen Welten und Szenarien. Also insofern bieten Games einen ganz großen Faktor an Kreativität für Kinder und Jugendliche und natürlich auch viel Spaß und Lernpotenzial. Da sind entsprechend die Möglichkeiten unendlich. Wir sehen auch, es gibt viele Spiele, die mittlerweile auch in Schulen und Universitäten eingesetzt werden, um Wissen zu vermitteln. Also da ist das Potenzial ganz groß.
Das provoziert ja geradezu die Frage, Elisabeth, spielst du selber? Und wenn ja, welche Art von Spielen? Also es gibt ja verschiedene Kategorien.
Absolut. Also ich spiele selbst, wenn ich dazu komme, entsprechend auch Mobile Games und bin da immer wieder vorne mit dabei. Ich bin auch beim DCP immer wieder Juniorin und darf da auch ganz viele Spiele testen und selber spielen. Und ja.
Und wenn du dann ein neues Spiel testest, welche drei Schritte machst du, bevor du loslegst, wenn du dir so ein Spiel besorgst? Also das geht schon in die Richtung, auch an Empfehlungen an Eltern, welche Schritte sie machen sollten, wenn sie ein neues Spiel für ihre Kinder dann besorgen.
Also generell ist es erstmal wichtig, sich zu informieren, wie ist denn eigentlich die Altersfreigabe, ne? Passt es für mein Kind? Es gibt auch pädagogische Empfehlungen, wo ich mich informieren kann. Zum Beispiel der Spieleratgeber NRW bietet tolle Einschätzungen, ob ein Spiel auch aus pädagogischer Sicht wertvoll oder geeignet ist für Kinder und Jugendliche. Also sich erstmal zu informieren, was ist das für ein Spiel, um was geht's da, was sind da für Funktionalitäten, was hängt da dran? Das ist schon mal der Einstieg. Und natürlich dann auch, ist die Art von Spiel, welches Spiel das überhaupt ist, begeistert mich das, habe ich da Lust drauf? Das alles sind Aspekte, die Eltern auf jeden Fall im Blick behalten sollten.
Und bei den Einstellungen eines Spiels, welche drei Häkchen setzt du dann als erste?
Also erstmal die Altersstufe natürlich, ne? Also im Sinne dessen, ich kann entsprechend gucken, ne? Ich will nur Spiele ab 12 Jahren oder ab 6 Jahren, die würde ich entsprechend setzen. Ich würde gleich mal gucken, dass die Kreditkartendaten sicher hinterlegt sind und entsprechend auch geschützt sind, sodass keine ungewollten Käufe getätigt werden können. Und ich würde für mein Kind auf jeden Fall auch einstellen, nur mit Freunden zu chatten, je nach Alter des Kindes.
Ja, das klingt, also ich bin jetzt fast versucht, mich bei euch als Stiletesterin zu bewerben, weil ich bisher noch nicht so viel online spiele, sondern eher auf Brettchen. Das klingt total spannend. Kannst du noch mal dazu kurz was sagen, weil die Frage schwirrt mir schon die ganze Zeit im Kopf. Wer sind denn eure Tester und Testerinnen? Also wie komme ich daran, auch schon vielleicht vor der Gamescom zu wissen, was da auf den Markt kommt?
Also tatsächlich kann man sich bei uns ganz normal als Spieletesterin und Tester bewerben. Es sind ehrenamtliche Spieletesterinnen, die für eine Aufwandsentschädigung entsprechend diese Spiele testen für den Jugendschutz. Das ist auch entsprechend dann sozusagen auch genauso bei unseren Gutachterinnen und Gutachter. Auch die müssen natürlich über eine entsprechende Qualifikation verfügen. Wichtig ist, dass man nicht nur gerne zockt, sondern auch entsprechend gut wortgewandt entsprechend diese Spiele beschreiben kann, einem Gremium vorstellen muss. Das ist oft gar nicht so leicht, einerseits das Spiel zu spielen, gleichzeitig dazu zu sprechen und zu erklären. Also ich bin immer wieder fasziniert, wie toll die das machen und wie gut das funktioniert. Das ist ein richtiges Multitasking. Genau. Aber insofern kann man sich da einfach auch immer wieder auf unserer Webseite informieren und wir geben immer wieder Bescheid, wenn wir neue Testerinnen und Tester suchen.
Ich bin durchaus geneigt. Ich guck mal. Aber erstmal gehst du ja jetzt demnächst wahrscheinlich einen Koffer packen, Elisabeth, damit du auch mit auf die Gamescom kannst. Worauf freust du dich am meisten? Noch ein kleiner Tipp vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen, was sie auf gar keinen Fall verpassen sollen, wenn sie auch dorthin gehen?
Also definitiv an unserem USK-Stand vorbeizuschauen. Wir sind in der Family and Friends Area und sind da auch mit unserem USK-Quiz mit dabei. Es gibt ein tolles T-Shirt zu gewinnen. Auch das ist immer wieder ein Highlight. Und ich habe ganz viele Gespräche mit spannenden Menschen, die ich dort treffe und bin auch inklusive des Wochenendes dort. Und freue mich auch auf die ganzen Veranstaltungen, die dort stattfinden. Zum Beispiel auch den Gamescom-Kongress, wo dann auch diskutiert wird zu Spielethemen. Also das Programm ist vielfältig und am besten einfach vorbeischauen.
Danke dir, Elisabeth. Das war ein super spannendes Gespräch. Ich muss ehrlich zugeben, mir war die die rechtliche Dimension eurer Arbeit gar nicht so bekannt. Also ich, wenn ich jetzt die Altersfreigaben aus Spielen sehe, werde ich da nochmal ganz anders drüber nachdenken. Auch mit einem positiven Gefühl, dass ich halt einfach weiß, dass ihr euch nicht nur die Darstellung, sondern auch viele andere Aspekte des Spiels mit ansieht. Und die Rolle der Eltern, die du ja auch nochmal mehrfach betont hast, ist auch nochmal gut zu hören, dass die da einfach auch mit im Boot sein sollten und müssen, damit Kinder halt auch eine gute Spielerfahrung machen.
Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank. Ich bin jetzt doch mehr versucht, auch das mit dem Online-Spielen nochmal zu versuchen. Bisher bin ich, wie gesagt, so eine analoge Spielerin. Da gibt es ja auch ganz tolle Sachen. Aber wichtig ist natürlich, dass das sicher abläuft. Daher danke für die Tipps. Wir werden die auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und vom BSI gibt es auch noch Sachen zur IT-Sicherheit. Also wie machen wir das Ganze auch in der digitalen Welt technisch noch ein bisschen sicherer für alle, die beteiligt sind, dass wir das in Zukunft dann mit noch mehr Spaß auch wirklich unbelastet tun können.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch. War super.
Ute und ich sitzen auch auf gepackten Koffern. Wir fahren auch auf eine Messe, nämlich zur IFA in Berlin. Dort nehmen wir am 9. September unsere nächste Folge auf. Also wenn ihr in Berlin seid und auf der IFA, kommt auf jeden Fall vorbei. Wir sprechen über neue Erkenntnisse aus dem aktuellen Cybersicherheitsmonitor und insbesondere dabei über das Thema Smart Home. Also wenn ihr da seid, kommt gern vorbei, trefft uns und unsere Gäste, nämlich unter anderem BSI-Vizepräsident Dr. Gerhard Schabhüser und auch den Geschäftsführer des Programms Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes, Joachim Schneider. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, die wir dann am 9. September besprechen sollten oder in einer der nächsten Folgen, dann schreibt uns die gerne über die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, X, Mastodon, YouTube oder schickt uns eine Mail an die Adresse podcast@bsi.bund.de.
Wir freuen uns auf die nächste Folge mit und für euch. Bis dahin passt gut auf euch und eure Daten auf. Wir sehen uns in Berlin. Tschüss.